Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Ist Fußball eine Religion? Treue Fans im Ruhrgebiet scheinen fast eine religiöse Verbindung zu ihrem Verein zu haben. Aber ist die Liebe zum Fußball wirklich vergleichbar mit dem religiösen Glauben? Das diskutiert im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Deutschlandfunk-Moderator Matthias Friebe zusammen mit seinen Gästen Leonid Krager, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Dortmund und Vorsitzender von Maccabi Bochum, Carsten Haug, Pastoralreferent an der BVB-Gründerkirche, mit Klaus Pfeffer, bischöflicher Generalvikar im Bistum Essen und Fan des FC Schalke, und Sarah Rautert, Religionswissenschaftlerin am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Uni Bochum.
Als glühender Blau-Weißer der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer. Ich kann mir vorstellen, das Wort Fußball, Gott taucht in Ihrem Wortschatz normalerweise nicht auf.
Klar, im Fußball tauchen schnell so religiöse Metaphern auf, weil es natürlich auch ein paar Parallelen in der Tat gibt, was so die Phänomene so angeht. Aber jetzt, also für mich als Christ und Theologe ist schon klar, Fußball ist ein Spiel. Es ist mehr als ein Spiel, es ist auch ein Geschäft. Aber es ist jetzt erstmal nichts, wo der liebe Gott jetzt insofern mitspielt, dass er jetzt sagt, also ich habe jetzt eher ein Herz für die Schwarz-Gelben. Also das kann gar nicht so sein, aber für die Blau-Weißen vielleicht auch nicht.
Frau Rautert, ich frage Sie mal, braucht man vielleicht so eine Metapher auch, um dieses Unerklärliche, was beim Fußball passiert, irgendwie in ein Wort, in ein Bild zu bringen, und man bedient sich dann einfach beim Fußballgott, oder was ist Ihre Erklärung?
Also generell kann man schon auch sehen, dass Fußball mit Menschen sehr viel macht, ebenso wie es auch Religion tut, und das beispielsweise auch alltagsbegleitend ist oder auf der anderen Seite auch durchaus das Fantum ordnet. Und von daher ist es schon ein Phänomen, was man durch solche Metaphern sehr gut beschreiben kann, weil es Menschen sehr viel mitreißt und ihnen sehr viel Ordnung in dem gibt, was sie eben dann tun als Fan.
Herr Schrager, nehmen wir Sie auch mit rein in die Runde. Wie geht's Ihnen mit dem Wort Fußballgott?
Ich habe gerade versucht zu überlegen, ob es in meiner Muttersprache ein Äquivalent dazu gibt. Tatsächlich nicht. Ich glaube, das zeigt nochmal, wie relevant das in welcher Kultur ist, das mit dem Fußball. Aber wir versuchen schon manches auf den Rabbiner zu schieben, wenn es nicht so richtig läuft. Also dann wird schon gefragt, ob er richtig gebetet hat am Samstag. Also die Wortspiele gibt es bei uns schon in der Form, klar.
Frau Rautert, Sie als Wissenschaftlerin, kann man das irgendwie erklären, warum man dazu neigt, zu diesen Metaphern? Das Pilgern ins Stadion, es gibt den Tempel als Stadionsbegriff.
Also es gibt auf jeden Fall Erklärungsversuche dafür. Und einer, der mir sofort einfallen würde, ist einfach die Relevanz, die der Fußball mittlerweile in der soziokulturellen Landschaft in Deutschland hat. Und dann eben auch, wenn wir darüber nachdenken, dass die klassische Religiosität in Deutschland immer abnehmender ist, gerade im Bereich des Christentums, also die klassische Kirchenzugehörigkeit, dann kann man schon überlegen, ob es vielleicht eine Art Umkehr ist in eine andere Richtung, aber definitiv eine hohe Relevanz einfach für Fans in dem Fall hat.
Sie arbeiten viel mit Fans zusammen, Herr Haug. Kommen da auch so Rückmeldungen? Also redet man mit denen auch über sowas?
Also ich glaube, so ein Gespür für das Transzendente oder Göttliche gibt es auch im Stadion ab und zu mal. Ich erinnere mich sehr gut an 2016. Wir haben gegen Mainz gespielt und ein Fan ist verstorben. Im Stadion. Es war Totenstille im Stadion, bis dann 5 Minuten vor Ende des Spiels 80.000, auch die Mainzer, You Never Walk Alone angestimmt haben. Wenn das nicht irgendwie etwas Transzendentes auch ist, ein Ausdruck von auch ja, etwas Göttlichem, dann weiß ich nicht.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Schrager? Sie sind ja beim Maccabi, das ist ja der jüdische Sportverein, aber der ja offen ist gegenüber allen Menschen jeglicher Religion. Ist das ein Thema auch in Ihrem Vereinsleben, dass man immer wieder auch über den Glauben ins Gespräch kommt?
Indirekt. Also letztendlich, wir haben über 90% wahrscheinlich nicht jüdische Mitglieder. Aber wo sich das durchsetzt eben, wir orientieren uns schon an jüdische Feiertage und wir würden jetzt kein Training am Samstag oder an Yom Kippur oder an hohen jüdischen Feiertagen anbieten. Und dann kommt die Frage, was ist denn jetzt schon wieder, wieso haben wir kein Training? Und spätestens dann kommt man ins Gespräch, weil gerade im Herbst häuft sich das so sehr. Und dann können schon ein paar Trainings nacheinander ausfallen, wenn die hohen Feiertage da sind, und dann kommt man ins Gespräch darüber, klar.
Wie kann man eigentlich, ich frage nochmal die Wissenschaftlerin, diese Beziehungen auch charakterisieren zwischen dem Fußball, zwischen dem, was für viele, das heißt ja in einem BVB-Lied sogar, für manche von uns sogar Religion, und eben dem religiösen Leben. Gibt es da Wechselwirkungen, gibt es da irgendwas, was man wissenschaftlich auch ergründen kann?
Also sicherlich lernt Religion von Fußball Verbindung miteinander zu haben, also dass Nationen vereint werden sollen und dass es über Generationen geht. Da ist ja auch mit gemeint, dass eben Religiosität eigentlich keine Rolle spielen sollte im Fußball. Und das sehen wir ja auch auf dem Fußballplatz. Also wir haben ja auch unter SpielerInnen verschiedene religiöse Neigungen oder religiöse Zugehörigkeiten, die man sehen kann, wo dann eben auch die Religion ganz aktiv auch ausgelebt werden kann im Stadion. Also beispielsweise das klassische Bekreuzigen vor dem Gang auf das Spielfeld oder eben auch Beten zum Elfmeterschießen oder ähnliche Richtungen. Also da denke ich, bedingen sich beide Bereiche durchaus. Allerdings gibt es auch beispielsweise Studien dazu, dass je mehr Fantum, also je mehr ein Fan explizit im Fußball verankert ist, desto weniger Religiosität oft eben auch vorherrscht. Was wiederum dann durchaus auch vielleicht eine Zeitfrage ist, weil beides sehr intensiv zeitlich ausgelebt werden kann.
Oder weil es eine Ersatzreligion sein könnte, der Fußball.
Oder weil es eine Ersatzreligion sein könnte, genau, ja.
Sie arbeiten quasi an der Schnittstelle. Würden Sie das unterschreiben, Ersatzreligion?
Nein. Ja, es mag Menschen geben, die das so sehen, dass Fußball wirklich ein großer Teil ihres Lebens ist. Vielleicht der Teil ihres Lebens, der wichtigste Teil. Aber für mich ist Religion natürlich etwas anderes, ne? Also nämlich eine Beziehung zu Gott. Aber wir wollen es natürlich an der BVB-Gründerkirche in Verbindung bringen. Also der Fußballsport und der Glaube an einen dreifaltigen Gott.
Also wenn ich dazu noch was ergänzen darf, ja, wir haben natürlich im Bereich Fußball nicht unbedingt etwas transzendent Göttliches, was wir direkt irgendwie vorfinden können, woran wir sehr oft denken, wenn wir über Religion nachdenken. Aber aus religionswissenschaftlicher Perspektive kann man das Thema tatsächlich ganz anders angehen, und zwar über implizite Religiosität. Also was gibt Religion Menschen, was Fußball Religion Menschen auch geben kann? Und da gibt es super viele Verknüpfungspunkte, wie beispielsweise die Gemeinschaft. Wir haben aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Symbolik und auch eine Metaphorik, die zum Teil religiös verstanden werden oder als religionsähnlich, sagen wir es mal so, gesehen werden kann. Das heißt, wir gehen da mehr über formale und funktionale Begriffe, die da tatsächlich mit reinspielen. Und dazu gehört natürlich eben auch sowas wie Mythen oder gemeinsame Erlebnisse, die dann eben die Gemeinschaft auch stiften. Und eine Sache noch, die ich auch immer ganz spannend finde, und das ist, glaube ich, gerade im Ruhrgebiet eine Riesensache, so eine Art Initiationsritual. Also das heißt, in welcher Religion wird man groß? Meistens in der man eben auch geboren wurde oder in der die Familie hineingeboren wurde. Und beim Fußball ist das ganz ähnlich. Also im Ruhrgebiet wird jede Person, die irgendwie was mit Fußball zu tun hat, eine Geschichte darüber haben, warum sie zum Fußball gekommen ist.
Wenn Sie Menschen durch die Kirche führen, Herr Haug, durch das, was Sie Gründerkirche nennen, also wo der BVB seine Wurzeln hat, kommt da eigentlich ab und zu auch mal ein Spieler hin?
Tatsächlich ist es so, dass alle 9 Spieler von Borussia Dortmund einmal zum Borsigplatz müssen und einmal in die BVB-Gründerkirche, um sie dort kennenzulernen, auch die Geschichte, das, wo der Verein sich drauf gründet. Und das ist nun mal dieses Viertel. Die Gründer eben rund um Franz Jacobi, also Rafael Guerrero, war in der Kirche und sagte nur, ist das noch eine Kirche? Weil dort eben auch viel Schwarz-Gelb ist, schwarz-gelbe Symbole und sowas alles. Ja, also sie kommen, aber wer eigentlich vorwiegend kommt, das sind Fans. Und das ist mir eigentlich besonders wichtig, dass wir einen Anknüpfungspunkt für Fans haben, dass Fans mit ihrem Leben, mit ihrem Fan-Dasein vor Gott stehen können.
Also ich glaube, die Kirche gehört dahin, wo die Menschen sind. Aber wir sollten jetzt aber auch nicht denken, oh, wir schleichen uns jetzt beim Fußball mit ein, da kriegen wir die Leute ja noch. Oder so einem Mythos hinterherlaufen, naja, eigentlich sind die Fußballvereine ja aus der Kirche hervorgegangen. Es gibt die Gründerkirche, das klingt ja fast so, als wäre der BVB ein kirchlicher Verein. Und wenn wir als Kirchen uns in diesem Bereich engagieren, dann deshalb, weil erstmal ganz viele Gläubige auch einfach Fußballfans sind und wir mit denen zusammen da sind und dann vielleicht auch für den einen oder anderen einen Dienst tun können. Nicht mehr und nicht weniger.
Ist es aber vielleicht auch ein Potenzial, dass man einfach Zugang zu Menschen bekommt, die man sonst nicht bekommt?
Ja, klar. In der Schalke Arena gibt es ja eine Kapelle, die damals durch Interesse des Vereins ja auch eingerichtet wurde. Und da jetzt als Kirchen zu sagen, Igitte geht, nee, das wollen wir aber irgendwie nicht, wäre ja fahrlässig. Aber eben auch mit einer gewissen Demut. Wir tun da einen Dienst. Nicht mehr und nicht weniger. Und wollen jetzt nicht irgendwas für uns vereinnahmen oder wie auch immer. Und ich fand das damals ganz interessant, als die Kapelle auf Schalke eingerichtet wurde, hat es natürlich viele Diskussionen darum gegeben, was ist denn in dieser Kapelle? Glaube ich, viele Fans hätten da gerne ganz viele Schalke-Symbole und so weiter gehabt. Und ich finde es toll, dass sich der Verein in Kooperation mit beiden Kirchen entschieden hat, ganz bewusst nicht. Um auch deutlich zu machen, nee, da wird jetzt nicht irgendein Fußballgott verehrt, sondern das ist schon auch eine christliche Kapelle. So, und das auch voneinander zu unterscheiden. Und dass wir da auch als Religion ein Stückchen darauf achten, so. Gleichwohl ist das immer eine Gratwanderung, weil Fußball hat schon was von Ersatzreligion. Wir müssen uns nichts vormachen, so die klassischen Religionen verschwinden in unserer Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass Religiosität verschwindet. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche andere Phänomene. Viele, die sagen, ach, man braucht das doch alle nicht mehr und jeder glaubt irgendwie für sich. Ja, aber mittlerweile glauben ja viele Leute an alles Mögliche. Verschwörungstheorien haben ja auch nicht ohne Grund große Karrieren. Es ist ja interessant, woran Leute heute alle glauben. Und bei unseren Fußballvereinen gibt es sowas ja auch. Schalke hat einen eigenen Friedhof. Und der Friedhof ist wie ein Stadion angelegt. Und ich weiß nicht, von welchem Himmel die träumen, die da liegen.
Können Kirchen profitieren von solchen Angeboten, Frau Rautert?
Natürlich. Also ich denke schon, dass das gegenseitig voneinander profitieren kann. Eben auch, weil beispielsweise dieser ganze Seelsorgebereich ja auch im Fußball meines Wissens nach zumindest gar nicht so gegeben ist. Also wir haben natürlich Faninitiativen, die sich um gewisse Dinge kümmern. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass es dann unbedingt genau das gleiche Publikum ist, weil da geht es auch viel um Jugendliche, also Arbeit mit Jugendlichen. Auf der anderen Seite glaube ich aber wirklich, dass dann eben auch ja, die Kirchen vielleicht auch mal wieder voller werden und Menschen, die vielleicht mit Religion sonst auch gar nicht mehr so viel zu tun haben, durchaus eventuell ein Interesse daran entwickeln.
Wir haben heute den Abend genannt Fußballgott oder Fußballgötter. Wir haben schon das Wort Ersatzreligion benutzt. Was ist denn Ihre Meinung? Kann der Fußball Ersatz oder auch mehr als Ersatzreligion sein?
Wir haben ja mit sehr viel Humor über das Thema gesprochen, aber in dem Moment, glaube ich, wo wir als Angehörige der abrahamitischen Religion über den Fußballgott sprechen, also ich bin kein Theologe, Sie korrigieren mich zweifelsfall, aber einer der Kerngedanken ist, ich bin, wenn der Gott sich offenbart, ich bin der Gott, es gibt keinen Gott außer mir, und dann sind wir schon in dem Problem. Also quasi begehen wir an einem bestimmten Punkt auch Götzendienst, was keine Pille-Palle-Sünde ist letztendlich, ne? Aus, für alle drei abrahamitischen Religionen. Deswegen ist es, ich weiß nicht, ist es so einfach? Werfe ich auch so in die Runde.
Ja, also wenn ich jetzt einfach nur als Theologe antworte, wie Sie gerade würden, ja, müssten wir Theologen sagen, oh, das ist ja Götzendienst. Würde ich jetzt aber persönlich so nicht sehen, sondern ich würde da jetzt auch eher mal etwas mit mehr Verständnis dran gehen. Es gibt Religionen, glaube ich, seit Anbeginn der Menschheitskultur, weil in uns Menschen etwas liegt, dass wir nach Sinn suchen, dass wir nach Erklärungen für dies oder jenes suchen und dass wir auch nach etwas suchen, was unsere Identität stärkt. Und all diese Dinge finden wir in den klassischen Religionen, auch in unseren Religionen, aber die Kraft, die wir haben, wird geringer. Und von daher glaube ich schon, dass da der Sport auch vieles übernommen hat oder schon länger übernimmt, was vielleicht auch ein Ort von Religion wäre, nämlich Menschen Identitätsstärkung zu verleihen. Das merken wir, glaube ich, gerade bei den Vereinen hier bei uns im Ruhrgebiet. Und bei den Fans, die wirklich alles geben, daraus kriegen sie, glaube ich, ganz, ganz viel Stütze. Und es ist ganz furchtbar, wenn dann der Verein brach liegt. Für Schalke-Fans, für die Stadt Gelsenkirchen ist das, was im Moment droht, nämlich die Gefahr, dass dieser Verein tatsächlich nicht überlebensfähig ist, sollte er absteigen und keine Lizenz mehr bekommen. Hat das immense Folgen für die Region, aber auch für ganz konkrete Menschen, die da etwas, wirklich etwas verlieren, was ihnen Halt und Kraft gibt. Und das würde ich schon mit religiösen Phänomenen vergleichen. Das Gemeinschaftsbildende, die Art, wie da Rituale gefeiert werden und.
Aber das heißt, Herr Schrager, die Frage, ob blau-weiß, schwarz-gelb oder was auch immer, ist dann keine religiöse, aber eine existenzielle Frage.
Also ich würde ein Schrittchen noch zurück gerne gehen, aber dann haben wir vielleicht als Kirchen, Synagogen oder wie auch immer, aber auch Verantwortung abgegeben, wenn der Lebensinhalt dann nicht von der Kirche oder von anderen ethischen Fragen geprägt ist, sondern vom Fußball, ne? Also dann haben wir unseren Job auch vielleicht nicht gemacht, weil da sehe ich auch die Gefahr, was sind das für Vorbilder? Also ich bin auch Fußballspielern tatsächlich etwas kritisch, weil wenn jemand sagt in einem Interview heute, ich würde nie nach Bayern gehen und morgen unterschreibt er dort, ne, da kennt man den einen oder anderen vielleicht, dann sind das auch die falschen Vorbilder für die Kinder. Also was bedeutet Ehrlichkeit? Also das Geld regiert die Welt, was wird alles vorgelebt? Ne? Und dann, also für uns als Religionsvertreter, ich bin zwar nur weltlich angestellt, aber ich finde das schon problematisch aus der Sicht der Religionen, weil wir geben das an die falsche Religion ab, an falsche Vorbilder ab.
Ja, würde ich teilen. Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich glaube, ich kann jetzt nur auch für meine Kirche sprechen, wir müssen uns schon die Frage gefallen lassen, was haben wir über Jahrzehnte, vielleicht schon viel länger, versäumt, um die Inhalte unseres Glaubens so zu vermitteln, dass es noch anpassungsfähig ist für die Menschen der heutigen Gesellschaft, der heutigen Generation. wir stehen halt eben auch innerhalb unserer Religion, auch von den Inhalten her, oft noch auf einem Stand, der liegt noch weit weg in der Vergangenheit. Und von daher finden viele Menschen da keinen Zugang oder zumindest machen sie nicht die Erfahrung, dass das was mit ihrem Leben zu tun hat. Bis hin zu der Art, wie wir manchmal so unsere, oder nicht nur manchmal, sondern insgesamt oft auch unsere Rituale feiern. Da müssen wir in der Tat sehr selbstkritisch sein.
Herr Haug, was macht denn der BVB, Schalke, was machen die Liturgien im Stadion besser als die Liturgien der Kirche?
Erstmal sind es natürlich die Massen. Ne? Also ich habe keine 80.000 in der Kirche. Ich glaube, dass das auch einfach während des Spiels aus den Fans herauskommt. Sehr spontan, je nachdem, wie das Spiel läuft. Also sowas wie letztes Jahr nach dem Schlusspfiff, dass erst Stille ist und dann 80.000 You Never Walk Alone mit der Mannschaft singen, weil sie die Meisterschaft verpennt hat oder verdattelt hat oder wie auch immer. Sowas würde in der Kirche nicht möglich sein. Wir halten ja an unserem Gerüst doch sehr stark starr fest. So etwas Spontanes, bin ich mir nicht so sicher, ob das möglich wäre. So diese ganze Emotionalität, glaube ich, die fehlt häufig.
Ja, ich denke, wenn man die Frage angeht, warum Fußball so populär wird und Kirche weniger, dann muss man natürlich auch ganz klar bedenken, wie alt das Konstrukt Religion schon ist und wie neu im Vergleich dazu dann doch Fußball und auch Fantum, so wie wir das jetzt aktuell in einer modernen oder postmodernen Gesellschaft eben auch erleben, das ist ja schon auch noch relativ neu. Also natürlich die ganze mediale Aufbereitung des Fußballs. Ne? Also das haben wir ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen eben deutlich weniger nach wie vor in Deutschland mit der Digitalisierung, aber eben auch im Bereich Kirche durch Corona sicherlich nochmal einiges eben auch auf eine andere Art und Weise passiert im Sinne von, es gab plötzlich Gottesdienste, die man auch online übertragen konnte. Im Fußball haben wir das natürlich schon jahrzehntelang. Und ich denke, das ist einfach auch wichtig, da tatsächlich auch keinen analogischen Fehlschluss zu leisten und zu sagen, Fußball ist Religion. Denn im Endeffekt haben wir ja, also Religion oder auch der Gang in die Kirche hat ja durchaus einen großen Faktor der Kontingenzbewältigung. Also den Alltag zu verarbeiten, den Alltag zu verstehen und sich eben auch Fragen zu beantworten, die man sich selber gar nicht so direkt beantworten kann. Und ein Teil der Funktion davon kann Fußball durchaus übernehmen, aber Fußball ist deutlich mehr Entertainment eigentlich im Endeffekt.
Und deswegen ist der Vergleich auch vielleicht einfach unfair. Also der Gott ist abstrakt, der hat sich schon sehr lange nicht gezeigt, also mir zumindest nicht und den Generationen davor glaube ich auch nicht. Und die Fußballspieler sind ja greifbar, das ist Action. Ich gehe ins Stadion, ich konsumiere Alkohol, ich gehe mit Kumpels, also das spielt glaube ich eine Rolle. Ja, es ist ja ein komplettes, eine ganze Industrie, die etwas bietet, die teilweise aber auch etwas befriedigt, wo die Religion sagen, das ist vielleicht nicht so gut, wenn du das machst. Ne? Also da ist es auch ein bisschen konträr. Und deswegen das zu vergleichen, ist dann, also den Religionen, den traditionellen Sinne etwas unfair einfach.
Ein bisschen würde ich widersprechen. Also ich glaube, dass unsere Aufgabe zumindest ist, als Kirchen, als Synagoge, Räume zu öffnen, damit Menschen in Berührung kommen mit Gott. Ob nun die Josefskirche, ne, das ist sie, oder eben die BVB-Gründerkirche oder was auch immer. Wir haben nur die Aufgabe, Räume zu öffnen. Mehr können wir nicht.
Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja eine Europameisterschaft vor der Tür und der Fußball nimmt sich ja gerne selbst eine sehr große Bedeutung in der Gesellschaft. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schrager. Wird der Fußball dann jetzt auch noch zu einer Art von Friedensreligion?
Also, wenn Sie mich so fragen, glaube ich erstmal nicht. Also ich habe vor kurzem mit Kollegen von der Polizei gesprochen, was die von der Europameisterschaft erwarten. Das sind ganz andere Gedankengänge. Also was das an Gefahr bringt, was da alles passieren kann, die sind mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und wenn wir auch sehen, was neben dem Fußball an Gewalt passiert, ne, im Ultras oder im Hooligan-Bereich, auch in bestimmten ersten Ligen in Europa passiert, dann ist da nicht viel Frieden. Oder wie viel Hass auch entgegen manchen Schiedsrichtern zu Recht oder zu Unrecht teilweise entgegenschlägt, ne? Mit Versprechungen, den zu finden, sein Haus, seine Wohnung und alles andere. Also viel Frieden ist da nicht. Und ich glaube nicht, dass bei der Europameisterschaft das auch alles so friedlich
aber
bleibt.
Aber die ukrainische Nationalmannschaft beispielsweise wird gerade intern in der Ukraine schon zu einem Zeichen auch für das, was da gerade passiert, dass man zusammenstehen will.
Ja, ein Zeichen ja, aber ich glaube, die Munitionslieferung wäre für Ukraine wichtiger als ein Zeichen. Also ich bin da etwas pragmatischer auch als jemand, der in der Ukraine geboren ist, vielleicht deswegen. Aber Fußball und Frieden sehe ich immer sehr ambivalent.
Sehen Sie denn trotzdem eine Kraft, auch über Religionsgrenzen und Gesellschaftsgrenzen zu wirken? Hat der Fußball die Möglichkeit?
Der Fußball hat definitiv die Macht. Ja, und viele Vereine tun ja auch viel, aber es gibt auch Vereine, ich sag mal in Italien, die ganz bewusst Faschisten in ihren Reihen gewähren lassen und so weiter und so fort. Also die Macht ist da, aber wie wird diese Macht genutzt? Also da bin ich etwas skeptischer.
Ich würde gerne nochmal auf die Spieler auch zu sprechen kommen. Herr General Wicker, Ihr Chef, der Papst, der hat mal in einer Audienz gesagt, an Nationalspieler gerichtet, ich zitiere, ich muss es vorlesen, weil das Zitat etwas länger ist: Sie, die Spieler, sind auch Urheber von Verständnis und sozialem Frieden, die wir so sehr brauchen. Sie sind ein Bezugspunkt für viele Jugendliche und ein Beispiel für im Leben verkörperte Werte. Ich zähle auf all das Gute, das Sie unter der Jugend bewirken können. Wie groß macht er da die Fußballer?
Na, er legt denen eine ordentliche Last auf oder macht deutlich, welche Verantwortung sie haben. So, also ja, man zuckt zusammen, wenn man das hört. Gleichzeitig denke ich aber, er hat ja nicht ganz Unrecht. Vor allen Dingen jetzt junge Fußballer, die zu Idolen werden, auf die viele, auch Jugendliche, junge Menschen aufschauen, haben plötzlich, finde ich, schon eine Riesenverantwortung, wie sie sich verhalten, was sie tun und so weiter und so fort. Ob sie dem wirklich gewachsen sind, ist nochmal eine andere Frage. Ich finde das auch nicht einfach. Da kann man nur hoffen, dass sie wirklich, wirklich gute Berater an der Seite haben, die ihnen helfen, dass sie a, innerlich nicht durchdrehen, andererseits sich aber auch ihrer Verantwortung bewusst sind. Sie sind für viele Menschen, für viele junge Menschen ein Stückchen Vorbilder. Aber das, was der Papst ihnen da auferlegt, das ist schon eine heftige Nummer. Ich weiß nicht, wie das ein 20-, 22-Jähriger wirklich einlösen soll. Das ist die Herausforderung auch des Sports heute und wie auch junge Spieler oft gehypt werden, wie viel Geld die plötzlich haben und Wahnsinn.
Ich bin da voll bei Ihnen, dass ein 17-, 18-jähriger Spieler eventuell einfach auch gar nicht die Reife dafür hat, das auch zu verstehen, was diese Macht eigentlich auch bedeutet in dem Fall, also diese mediale Macht, die dann auch da ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch nicht, dass man den Spielern diese Aufgabe unbedingt übertragen muss, sondern es gibt ja einen Fußballbund, es gibt Vereine, es gibt Menschen, die jahrelang studiert haben oder die sich auch seit Jahren irgendwie einsetzen für bestimmte Dinge und im Endeffekt, also innerhalb des Vereins. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Spieler oder die Spielerin in dem Fall letztendlich alleinig dafür verantwortlich sein sollte, diese Bürde zu tragen im Endeffekt.
Aber die Realität ist, also glaube ich, ist eine andere, weil es geht ja um das Business. Und in dem Business, ich positioniere einen Spieler und ich verkaufe seine Trikots und entsprechend hebe ich ihn so hervor, damit er diese Ausstrahlungsmacht hat. Und dann hat er auch automatisch, also ich finde das Zitat ist absolut richtig, das ist die Beschreibung der Realität. Was interessiert mich, was ein Funktionär aus der DFB sagt oder aus der Deutschen Fußballliga? Also gerade wenn ich 18 bin, also was interessiert mich das? Ich kenne ihn nicht. Also ich kenne die als Erwachsener nicht und die Jungs draußen, die da in der Nordstadtliga kicken, kennen die bestimmt auch nicht. Aber ich weiß, wer die Fußballspieler sind, die vielleicht noch die gleiche Migrationsgeschichte haben wie ich, die kenne ich alle. Weil das sind die, die es geschafft haben, so möchte ich sein, ich möchte so reich sein, ich möchte die geilen Autos fahren, ich möchte an Phoenix sehen, wie in so einer Villa neben Weidenfeller am besten wohnen und das ist alles total menschlich und die haben die Macht. Und dass sie mit der Verantwortung nicht klarkommen, müssen auch nicht drüber streiten, aber die Macht haben sie. Ich habe jetzt gerade krampfhaft überlegt, wen kenne ich außer Neven Subotic, der so engagiert, sich wirklich ein Bein ausreißt auf gut Deutsch, um ein Projekt voranzutreiben mit so einer besonderen sozialen Verantwortung. Es sind nicht so viele leider. Ne? Und wenn man bedenkt, welche Gelder sich dort bewegen, wie viel diese Spieler könnten, und dann kenne ich nur den Neven. Also
es gibt schon einige Spieler, Axel Witzel, Lepra-Stiftung und also es gibt auch garantiert ganz viele Schalker, die sich wirklich sozial engagieren. Ich glaube, es kommt einfach nie so rüber. Ne? Also es gibt auch ganz viele Spieler, die sagen, ich tue was, aber ich möchte nicht damit in der Öffentlichkeit stehen.
Damit sind wir auch wieder bei dem Thema Identifikation, auch Integrationsfähigkeit des Fußballs. Wie wichtig ist es dann, wenn wir auch mal wieder zurückkommen zu unserem Thema im Ruhrgebiet, dass der Fußball, dass die Spieler, dass alles das Business nicht abhebt, dass das irgendwie nahbar bei den Fans bleibt, um diese Integrationsfähigkeit zu behalten? Herr Haug, Sie sind Fan, Sie arbeiten mit Fans zusammen. Was ist Ihre Antwort?
In Dortmund gibt es so ein Sprichwort, Spieler kommen, Spieler gehen, der Verein bleibt. Und so ist es einfach auch. Also ich identifiziere mich eigentlich kaum noch mit Spielern. Also
gab es das schon mal?
Ja, natürlich. Also ein Tomasz Rosicki, das war schon ein cooler Typ, ne? Also, aber da war ich auch jünger. Man wird älter und man wird reifer und man denkt mehr nach und dann denkt man sich einfach, mein Gott, die sind so abgehoben, das ist alles nicht mehr meine Welt.
Aber sie gehen noch hin.
Ja, tatsächlich habe ich jetzt neulich noch mit meinem Freund darüber geredet.
es ist mittlerweile wichtiger, sich mit den Freunden vorher zu treffen, in der Stammkneipe das Dortmunder Würfelspiel zu zocken, dann mit ein paar Bierchen ins Stadion zu gehen, dort die Mannschaft anzufeuern, den Verein zu feiern, aber nicht mehr die Spiele.
Das hat ja auch viel mit der Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs zu tun. Also ich höre das auch von Freunden und Bekannten, kann man ja auch so sehen, dass Fansein nicht unbedingt bedeutet, wirklich hinter der Vereinsführung zu stehen und hinter der finanziellen Macht, die dahinter steht, sondern das sieht man ja auch an vielen Fans, die beispielsweise dann auch deutlich weniger Merch vom Fußball konsumieren und lieber ihre eigenen Sachen herstellen und sagen, okay, die Tradition bleibt, aber die Kommerzialisierung, die wollen wir so nicht unterstützen.
Aber was würde das bedeuten, wenn diese Integrationsfähigkeit weiter zurückgeht? Hätte das für die Gesellschaft auch Auswirkungen, gerade hier, wo das so eng miteinander verwoben ist im Ruhrgebiet?
Interessante Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass diese anderen Ausläufer tatsächlich bleiben oder größer werden. Also dabei rede ich jetzt noch nicht mal unbedingt von der Ultraszene, die hat nochmal ganz andere soziokulturelle Zusammensetzungen. Aber allgemein kann ich mir schon vorstellen, dass die Abkehr vom Fußball so an sich gar nicht unbedingt passieren würde, sondern die Mythen bleiben ja und das, was man mit dem Verein erlebt hat. Und im Endeffekt würde es eher eine Abkehr der Vereinsführung beispielsweise sein in dem Fall.
Dann würde ich gerne die eine Frage von gerade noch mal aufgreifen und an Sie alle vier geben zum Schluss. Welche Rolle hat denn nun der Fußball? Kann er Religion ersetzen? Ersetzt er sie zum Teil? Ganz knackig, wenn jeder zwei Sätze hätte.
Fußball ist und bleibt wahnsinnig wichtig für unsere Gesellschaft. Er ist nach wie vor die schönste Nebensache der Welt. Ob er Religion ersetzt, weiß ich nicht.
Also ich denke, Fußball kann als eine diesseits gerichtete Ersatzreligion durchaus verstanden werden, wenn man sich eben die Funktionen der Gegebenheiten anguckt im Endeffekt.
Also ich finde, Fußball kann immer noch zur Völkerverständigung beitragen.
Ich bleibe dabei, der Fußball hat zu viel Macht und nutzt die viel zu selten für das Gute. Ich bleibe da etwas pessimistisch.
Zwischen Halbzeit und Heiligtum. Eine Suche nach Fußballgöttern im Ruhrgebiet. Das war ein Gespräch aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.